Zeitpanorama. Das gesellschaftspolitische Magazin auf Radio Maria Österreich.
Im Mai 2023 fand am Internationalen Theologischen Institut in Tromau am ITI ein internationaler Bildungsgipfel statt. Bildung am Scheideweg, eine Standortbestimmung, war der Titel. Einen schönen guten Abend zum Zeitpanorama wünscht Ihnen Gudrun Trausmuth. Bildung am Scheideweg, eine Standortbestimmung. Der Bildungsgipfel im Schloss Tromau ging davon aus, dass Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren, miteinander zu tun haben. Das Bildungssystem als Spiegel des vorherrschenden gesellschaftspolitischen Paradigmas lässt Rückschlüsse auf das Menschenbild zu, das eine Gesellschaft im Mainstream dominiert. So im Vorspruch zum Tagungsprogramm die Organisatoren. Eine fundierte Bildungsdiskussion, so heißt es weiter, bedarf einer Standortbestimmung, die tief hineinreicht in die Grundlagen des Lebens. Wenn Leben nicht mehr Gabe ist, dann wird es durch Machen ersetzt. Wenn Leben nicht mehr Geschenk ist, dann nimmt ein Habenwollen seinen Platz ein. Aber alles, was gemacht ist, kann auch vernichtet werden. Das klassisch-humanistische Bildungsprinzip, so die Tagungsorganisatoren weiter, basierend auf der Formung der ganzen Persönlichkeit, wird, um internetkompatibel zu sein, durch Kompetenzorientierung abgelöst und durch ein technisches System überschrieben. Man könnte meinen, das Hauptziel der Schule wäre die maximale Internetkompetenz und Gruppenarbeitstauglichkeit einer leicht in die Arbeitswelt zu integrierenden und politisch angepassten Generation. Bildung ist nicht mehr ein Wert an sich, um Leben, Mensch, Wirklichkeit zu erkennen. Bildung dient dazu, Kompetenzen zu erwerben, die den Menschen zu einem funktionierenden Teil der Gesellschaft, der Ökonomie machen. Je mehr das christlich-humanistische Menschenbild zerfällt, umso mehr zerfällt auch das klassische Bildungskonzept. So die Ausgangslage in Bezug auf Bildung und Menschenbild, wie sie die Organisatoren der Tromauer Tagung des internationalen Bildungsgipfels sehen. Im heutigen Zeitpanorama, liebe Hörer, hören wir die Ausführungen von Dr. Gudula Walterskirchen, bekannte Journalistin und Publizistin. Sie hat nachgedacht über Bildung in totalitären Systemen und beschäftigt sich im Folgenden besonders mit den Wirkungen der Digitalisierung und in der Folge mit dem Transhumanismus und den Auswirkungen auf unser Menschenbild und unser Bildungssystem. Nach dem Kurzvortrag von Dr. Gudula Walterskirchen hören Sie in diesem Zeitpanorama auch die sich anschließende Diskussion, die Fragen und Statements aus dem Publikum und die Antworten von Dr. Gudula Walterskirchen darauf. Thank you.
mein Zugang ist, man muss die Dinge mal genau betrachten. Wir haben es heute schon gehört und gesehen, einmal genau hinschauen, genau analysieren, was ist hier, was sehe ich hier, was nehme ich hier wahr, wie war das früher? Das ist natürlich für einen Historiker eine wichtige Dimension. Ja. Wir haben ja die Möglichkeit, als Menschen aus Erfahrungen zu lernen. Wir müssen nicht, aber wir können. Und das Zweite ist natürlich, das ist mir auch ganz wichtig, einen Blick aber auch zu machen in die Gegenwart und ein bisschen weist dann auch das in die Zukunft. Und hier werde ich auch etwas unabgesprochen an meinen Vorredner anknüpfen. Also hier gibt es einige Ideen, auf die wir offenbar unabhängig voneinander gekommen sind, aber ich natürlich aus ein bisschen einem anderen Blickwinkel als ein Theologe. Das Thema klingt jetzt sehr kompliziert, andererseits auch irgendwie selbsterklärend. Das heißt, im ersten Teil möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Rückblick machen, wie Bildung, in dem Fall kann man überhaupt von Bildung sprechen, in Systemen funktioniert hat und funktioniert, die nicht demokratisch offen und auf einer freien Gesellschaft aufbauend sind. Ich habe mich hier ganz stark auseinandergesetzt mit einer tollen Frau, die ich sehr verehre, Hannah Arendt, sagt Ihnen wahrscheinlich allen etwas. Und die hat in diesem Bereich sich aus eigenem Erleiden und Erfahren, aber auch aus ihrer unglaublichen intellektuellen Dichte und Größe sehr eingehend mit dem Thema Totalität beschäftigt. Als Jüdin musste sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen, hat es aus ihrem eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn man da plötzlich, man selber ändert sich nicht, aber alles rundherum ändert sich plötzlich und aus dieser Repression geflohen ist und dann aber nicht verzweifelt ist, sondern dann letztlich im US-Exil eben dieses bahnbrechende Werk über die totalitäre Gesellschaft bzw. über die Totalität geschrieben hat. Und hier hat sie einen ganz wichtigen Unterschied bzw. eine Analyse getroffen, was eine totalitäre Gesellschaft oder so ein System überhaupt ausmacht. Wir kennen Diktaturen, Regime, absolutistische Monarchien, was auch immer, hat es immer gegeben. Das heißt, das ist eine Herrschaftspraxis, wo der Mensch nicht selbstbestimmt ist, die Demokratie bzw. unsere republikanische Verfasstheit, das ist ja eine relativ neue Form, aber auch die Demokratie gab es nicht überall und immer, sondern war eigentlich immer ein Minderheitenprogramm in der Geschichte. Und das ist eigentlich letztlich auch heute noch. Ja? Also wenn man sie zumindest nach unserer Auffassung bzw. nach der Auffassung auch unserer Vorbilder in der Antike betrachtet. Und sie hat hier festgemacht, dass, und darum sind wir dann auch gleich beim Thema Bildung, ein Regime, also eine Diktatur, will das Verhalten der Menschen kontrollieren, ihre politische Einstellung beeinflussen, eine Unterwerfung quasi. Das heißt aber, wenn sie sich außerhalb des politischen Raumes bewegen oder in ihrer Privatheit, ja, sind sie eigentlich relativ unbehelligt. Also wenn sie nicht dagegen reden, ja, gegen den Diktator aufstehen und auf die Straße gehen und demonstrieren, können sie eigentlich sonst in einem gewissen Rahmen ihr Leben leben, wie sie das möchten. Ein totalitäres System ist etwas völlig anderes. Das will nämlich nicht nur den Menschen in seinen Handlungen oder in seinen politischen Anschauungen beeinflussen oder bestimmen, sondern das will den Menschen als Gesamten durchdringen. Das heißt, das will nicht nur sein Verhalten, sondern das will sein Denken, sein Fühlen, seine Privatsphäre, ja sogar bis hinein in die Träume, da komme ich dann nachher noch dazu, beherrschen und kontrollieren und steuern. Das heißt, das ist eben das Totale dran. In einem totalitären System gibt es keine Privatheit. Und wir haben im 20. Jahrhundert, und darum auch Hannah Arendt als eine berufene Analytikerin dieses Zustandes, ja zwei solche Systeme gesehen in ihrer Ausprägung, nämlich auf der einen Seite den Nationalsozialismus und auf der anderen Seite den Kommunismus. Und wir haben auch gesehen, was diese Systeme mit den Menschen machen. Nicht nur, dass es in Kriege gemündet hat, in Gewalt, sondern auch, was sie mit den Menschen gemacht haben. Mit ihrem Verhalten, mit ihrer Einstellung auch zu ihren Mitmenschen, mit dem Sozialleben. Das hat alles durchdrungen und das hat mit jedem Menschen etwas gemacht. Es gab in diesen Systemen niemanden, der sagt, also, aha, da war irgendwas, also, hat mich nie interessiert. Ja. Ich kümmere mich nicht um Politik und darum geht mich das nichts an. Das geht in so einem System nicht. Und sie führen zwangsläufig zur Zerstörung, nicht nur von Kulturgut oder von Materialien oder von Häusern oder Krieg, sondern zur Zerstörung des Menschen und seines Menschseins, seiner Menschlichkeit. Und darum sind auch diese Auswirkungen dieser Systeme, und ich benenne bewusst immer beide, weil heute wird oft so getan, wir erleben sie heute gerade in der Tagespolitik, dass manches wieder salonfähig wird, ja offenbar. Aber diese Systeme sind eigentlich, und das betont auch Hannah Arendt zu Recht immer wieder, sie sind in sich eigentlich ident in ihrer Systematik und in ihrem Anspruch und in ihrem Menschenbild, in ihrem pervertierten Menschenbild, muss man sagen. Und geändert hat es mit der Vernichtung des Menschen und der Menschen durch Krieg, durch Gulag, durch Konzentrationslager. Ja? Das heißt, letztlich gibt es kein Überleben in so einem System, wenn man sich nicht komplett unterwirft. Und auch dann überlebt man nicht, weil man dann nicht mehr der Mensch ist, der man eigentlich ist. Ja? Also das ist jetzt sehr düster. Aber ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man nämlich auch von heute, von dieser Distanz, weil ja kaum mehr Überlebende aus dieser Zeit zur Verfügung stehen, die man fragen kann, wie war das denn, zu verstehen, dass auch das nicht einfach kommt und geht, sondern dann solche Systeme hinterlassen tiefe Spuren in den Menschen, in einer Gesellschaft, im Zusammenleben, im Denken, im Fühlen, im Handeln und auch in dem, wie dann die Zukunft gestaltet wird. Man hat damals gesagt, reden wir nicht mehr über diese schreckliche Zeit. Ja, das war wahrscheinlich keine gute Idee, aber es war halt auch so monströs, das musste man sich für sich selber erst einmal ordnen. Also ich möchte niemals ein Urteil fällen, ja, oder das Fallbeil, ein moralische Fallbeil hier schwingen, weil man kann sich dem auch gar nicht entziehen. Und das ist ein Prüfstein auch für jeden Menschen, weil in so einem System lebt, es gibt es ja auch heute noch, auf das komme ich gleich, also ich hätte mir nie gewagt zu sagen, dass ich in so einem System lebend offen dagegen gehalten hätte. Weil damit haben die Menschen wirklich alles riskiert, ja? Vor allem ihr Leben. Also das ist so ein bisschen so der Rückblick. Ich soll ja nur Anreize geben. Das Zweite ist jetzt, da möchte ich auch gleich in die Gegenwart kommen, es gibt ja heute auch totalitäre Systeme, die leicht erkennbar sind. Und es gibt welche, die sind nicht so leicht erkennbar. Leicht erkennbar ist zum Beispiel Nordkorea und China. Die sind so die Ausprägung von kommunistischen totalitären Systemen, wobei die Ideologie letztlich ja eine Nebenrolle spielt, sondern es geht um das System an sich. Der Mensch soll dort total beherrscht werden. In China macht man das schon sehr stark mittels ausgefeilter technologischer Mittel. Ja, also Sie kennen das ja alle aus den Medien und es gibt ja auch viele Berichte mittlerweile darüber, wie das funktioniert. Das ist eigentlich eine Dystopie, die Wirklichkeit geworden ist. Also Orwell hätte sich in dieser Form gar nicht ausdenken können, aber er hat es schon vorausgeahnt. Und das wird dort mit immer mehr, mittels jetzt auch schon künstlicher Intelligenz, immer mehr ausgefeilt. Und da bin ich jetzt schon beim Punkt, nämlich, dass die Dinge, die eigentlich Menschen dienen sollten, gegen ihn verwendet werden. Also China kann man leicht erkennen, was hier auch passiert. Und hier kann man auch sehr gut studieren, wie totalitäre Systeme auch Bildung verstehen. Nämlich genau so, dass sie nicht dazu dient, den Menschen zu befähigen, dann einmal ein möglichst freies, selbstbestimmtes, geglücktes Leben zu führen, im Leben vorwärts zu kommen, ja, sich selber zu orientieren, ja, seine Werkzeuge zu bekommen, sondern Bildung ist Indoktrination. Also das heißt, und da sind wir am Vormittag, war kurz die Diskussion mit den neuen Menschen, ja. Also man macht einmal Tabula rasa, der junge Mensch soll aus möglichst allen sozialen Beziehungen herausgenommen werden. Darum war es auch in totalitären Systemen immer ganz wichtig, dass man die Kinder möglichst früh von den Eltern entfremdet hat oder auch immer noch entfremdet. Also nicht einfach betreut, sondern entfremdet, ja. Und möglichst früh auch beeinflusst. Also es gibt eine sehr interessante Dokumentation über Nordkorea, wo man auch sieht, wie die da auch unter Anführungszeichen unterrichtet werden. Also das geht schon los, also ist fast pseudoreligiös, ja, dass er schon in der Früh dem großen Bruder huldigt und das, der ist omnipräsent, ja, und das ist so quasi, das ist eigentlich Vater und Mutter. Ja, also das ist nicht nur einfach ein politischer Führer, den man halt an der Wand hängen hat und hinschaut oder auch nicht, sondern das ist Vater und Mutter in einer Person. Ja, also das ist eine völlig andere Form, als wir uns was wir uns unter Bildung vorstellen und natürlich auch dann ideologisch. Und zwar, der Einzelne zählt nichts. Es zählt nur die Gesamtheit und letztlich ist die Gesamtheit dazu da, also das Kollektiv, um dem großen Vater, Mutter zu huldigen, ja, beziehungsweise ihm zu dienen. Das heißt, umgekehrt, das ist jetzt aber nicht ein schönes Gemeinschaftsgefühl mit Solidarität, das ist ja immer was Freiwilliges. Ja, Solidarität kann man ja niemals verordnen, auch, so wie auch Liebe nicht verordnbar ist, sondern das ist angeordnet. Es gibt keine Möglichkeit, hier eine Alternative zu wählen. Ja, das ist vorgegeben und das wird vorausgesetzt und das wird eingepflanzt und das letztlich mit Zwang. Das heißt, man kann hier überhaupt nicht von Bildung sprechen und die Spuren, die das hinterlässt, ja, selbst wenn so ein System in sich zusammenbricht, sind natürlich weitreichend, weil Sie können sich vorstellen, wenn das Vater und Mutter ist und plötzlich einmal eines Tages gäbe es denn nicht mehr, dann ist man faktisch elternlos und heimatlos und hat keine Familie. Die echte Familie zählt nicht. Und das ist auch ganz wichtig, man muss es ja nicht in dieser absoluten Ausprägung betrachten, aber totalitäre Tendenzen erkennt man immer schon daran, wenn der Staat versucht, die Kinder und die Jugend den Eltern zu entfremden, ja, oder sogar gegen die Eltern aufzubringen. In dem Sinne, dass sie, und das hat Hannah Arendt auch sehr schön herausgearbeitet, nicht die Gemeinschaft sehen, also so wie wir sehen, also die Keimzelle der Gesellschaft, sondern der Mensch muss, die Gesellschaft muss atomisiert werden, hat sie das genannt. Und das finde ich, das ist ein sehr schönes Bild, eigentlich ein erschreckendes Bild. Also das heißt, lauter einzelne Atome, lauter einsame Individuen, also nicht selbstentfaltende, sondern einsame Individuen, voneinander getrennt, möglichst wenig Kommunikation, Misstrauen, Denunziation, dem niemanden mehr vertrauen können. Und in dieser Einsamkeit ist der Mensch ängstlich und in dieser Ängstlichkeit ist er gut beherrschbar. Man sagt auch die schwarze Pädagogik, nicht so landläufig. Der Mensch ist empfänglich, gleich welchen Alters, je jünger, desto mehr, für Angebote bzw. für Indoktrination, wenn er Angst hat, wenn er einsam ist. Wenn Sie ein gutes familiäres Gefüge haben, gute soziale und freundschaftliche Netzwerke, dann werden Einflüsse von außen etwas abgefedert, weil sie tauschen sich dann aus untereinander. Kann das so sein? Wollen wir das so? Na, wir sehen das eigentlich anders. Ja? Wenn Sie aber ganz alleine sind, dann denken Sie sich noch dazu in Kombination mit Propaganda, wo alle dasselbe sagen, von allen Seiten. Naja, wenn das überall gesagt wird, dann wird es so sein. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht und so denkt. Nicht? Wiederum Erinnerung an Orwell. Ja? Also diese Mechanismen funktionieren immer noch.
Sie hören ein Zeitpanorama auf Radio Maria Österreich. Heute sind wir zu Besuch beim Bildungsgipfel am Internationalen Theologischen Institut Schloss Trumau. Wir hören einen Kurzvortrag von Dr. Gudula Walterskirchen zum Thema Bildung in totalitären Systemen.
Dann gibt es die zweite Gruppe, also die zweite Variante. Das ist das nicht so sichtbare Totalitäre. Und hier, wie gesagt, knüpfe ich an den Vorredner an. Es gibt heute eine Ideologie, die sehr wirkmächtig ist. Yuval Harari wurde schon angesprochen. Er ist allerdings nicht ein einzelner Historiker, der irgendwelche verqueren Ideen hat und eine spezielle Interpretation von Geschichte, das sei ihm ja unbenommen. Man kann ja in Geschichte viel hineininterpretieren und das deuten. Ja, das ist ein interessanter Gedankenansatz, den man diskutieren kann oder auch nicht. Sondern das, was dahinter steht, und das ist in seinem Buch, das wirklich überall aufliegt. Ich habe es erst gestern auch wieder gesehen am Flughafen, so Stapel überall. Diese Ideologie dahinter ist der Transhumanismus. Und das hat einmal nicht zu Unrecht Francis Fukuyama als die gefährlichste Ideologie der Welt genannt. Dieser Transhumanismus klingt, weil er ja den Humanismus im Wort hat, ja eigentlich aufs Erste wunderbar, nicht? Also der klingt so wunderschön und es geht um den vollkommenen Menschen und alles ist so flockig und alles klingt so logisch. Wenn man aber genauer betrachtet, ist der Transhumanismus, wie es eigentlich der Name in Wirklichkeit sagt, etwas, das den Menschen überwinden will. Das ist, der Mensch wird empfunden nicht in seinem Wert und seiner Würde, wie er ist, sondern als unzulängliches Wesen, dass er unvollkommen ist, wissen wir auch. Ja? Aber er ist, so wie er ist, ist er nicht in Ordnung. Er ist ein Mangelexemplar, ja? Jeder für sich, ein Mangelexemplar, manches mehr, manches weniger. Und das muss optimiert werden. Und hier kommt etwas ins Spiel, was heute Vormittag auch schon angeklungen worden ist, nämlich dieser technische Aspekt. Das heißt, wie überwinde ich die Mängel eines Menschen? Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, durch einen tragischen Unfall einen Unterschenkel verliere und dann ohne Krücke oder Rollstuhl mich nicht mehr fortbewegen kann, dann ist es doch eine großartige Sache, wenn ich mittels Technik eine Prothese habe, die ich nicht mit Elektroden steuern kann, sondern dass man eigentlich gar nicht mehr merkt und ich selber vielleicht gar nicht mehr so merke, dass ich eine Behinderung habe. Also das ist eine, würde ich sagen, Ergänzung und Optimierung eines Mangels, der dem Menschen dient. Das ist ja etwas ganz Tolles. Dann gibt es aber die andere Art, und das meint der Transhumanismus, der Mensch als Mangelexemplar an sich. Das heißt, die Technik ist das Perfekte und der Mensch ist das Unperfekte. Das heißt, die Technik beherrscht dann letztlich den Menschen. Und da gebe ich Ihnen ein ganz gutes Beispiel dafür. Der Transhumanismus ist die Ideologie des Silicon Valley. Das kann ich hier wirklich so frank und frei sagen, weil es genauso ist. Also die diesen Transhumanismus, das heißt die Überwindung des Menschen, er darf nicht mehr krank werden, er darf gar nicht einmal mehr sterben. Der Tod ist ein technischer Fehler, den man überwinden kann. Ja, das ist die Ideologie dahinter, die sagen das auch so. An dem wird heftig gearbeitet. Die Kapazität des Gehirns ist viel zu wenig ausgelastet. Das heißt, das Gehirn wird verstanden wie eine Festplatte, wo man einfach optimiert und den Speicherplatz erweitert und die Leistungsfähigkeit erhöht. Und da gibt es ganz, das beschreibt Harari auch in dem Buch, ja, also Versuche mit irgendwelchen Elektroden, ja, die dann Gehirnareale reizen und dann wird man auf einmal leistungsfähiger. Ja. Oder auch, sie sagen auch, es gibt keinen freien Willen. Der Mensch hat auch keine Seele. Es gibt nur Bewusstseinsströme. Und denen ist man eigentlich ausgeliefert. Also in dieser Logik, wie er es beschreibt, klingt es sehr nachvollziehbar, nur es ist natürlich die Frage, und das klang auch schon an, was ist das für ein Menschenbild? Also ein willenloses Wesen, unvollkommen, im Bewusstseinsstrom und irgendwann vergehend und wird nur optimiert. Und wenn es nicht mehr optimierbar ist, dann ist dieses Wesen überflüssig. Auch das beschreibt er. Was tun wir mit diesen vielen, diese Frage stellt er tatsächlich, mit diesen vielen überflüssigen Menschen. Und die Mehrheit der Menschen wird überflüssig sein. Nicht nur, weil sie nicht mehr produktiv sind, so wie in der Vergangenheit, ja, und vielleicht auch umgeschult werden können auf andere Berufe, sondern weil sie einfach nicht optimierbar sind. Weil sie eben diesem Vollkommenheit und Perfektheitsideal nie entsprechen werden. Und dann ist die Frage, was passiert mit denen? Und diese Frage lässt er mehr oder weniger offen. Und das sollte Sorge machen. Also das heißt, Bildung ist in dem Fall Anleitung, Nützlichkeitsgedanke, Optimierungsgedanke. Und wenn ich mir heute, um jetzt auch den Bogen ein bisschen hinzubringen, auch zur Pädagogik und zu den Schulen, vor diesem Hintergedanken oder vor dieser Gedankenwelt sieht man dann vielleicht das Projekt von Laptop-Klassen und sonstigen Dingen oder von iPads ab der Volksschule nicht mehr so entspannt. Denn man könnte es ja auch so sehen, wenn der Mensch, das menschliche Gehirn, wie eine Festplatte ist und wie ein Computer funktioniert. Bei dem Computer gibt es nur 0 und 1. Das heißt, das binäre Denken ist das Normale, quasi das Vorherrschende. Differenzierungen gibt es ja nicht. Es gibt nur gut und böse, richtig und falsch. Ja. Aber alles, was dazwischen ist, abgesehen von anderen Dingen, die man gar nicht so einordnen kann. Ja, wir haben heute über die Schönheit schon gesprochen. Ja. Wie definiere ich das in diesem binären System? Das heißt, diese Schablone ist extrem eng und ist eigentlich so eine Reduktion, dass dann fast nichts mehr übrig bleibt. Und wenn man das jetzt schon kleinen Kindern beibringt, dass sie dann nur mal Multiple-Choice-Tests machen, ja, und nur mal sagen, richtig, falsch, ja, nicht mehr mit der Hand schreiben, alles ist quasi am Laptop, man braucht dann nur noch googeln. Ja, Google ist übrigens ganz, ganz zentral in diesem transhumanistischen Projekt eingespannt, auch mit speziellen Projekten. Da gibt es eine eigene Universität im Silicon Valley, die Singularity University, die sich hauptsächlich mit diesen Optimierungsfragen beschäftigt, die sehr viel in KI investieren. An und für sich ja nichts Schlechtes, aber die Frage ist immer, was und wer dient wem? Ja? Und diese Frage ist im Transhumanismus eindeutig beantwortet. Also das heißt, das Gehirn dann faktisch zu einer Art, das kindliche Gehirn wird dann verstanden wie eine Festplatte, die man dann formatieren kann und sogar formatieren muss. Denn wenn ich nicht rechtzeitig anfange, dann schaffe ich ja nie eine optimale Ausbeute. Ja? Also das heißt, wenn ich es von dem her sehe, dann ist es eine bedenkliche Entwicklung, wenn das ausufert und wenn das zu früh beginnt. Das heißt, bevor ich noch andere Dinge wie soziale Kompetenzen, Kreativität, die schon angesprochen worden, eine umfassende Bildung, die jetzt nicht zweckgerichtet ist, wenn das alles nicht mehr stattfindet oder kaum mehr stattfindet oder erst irgendwann einmal nebenbei stattfindet, dann wird wirklich der Mensch zu einer Art programmierbaren Wesen und damit auch zu einem steuerbaren Wesen. Nämlich der eigene Wille, den gibt es dann auch nicht. Ja, da gibt es auch schon Experimente, wie man den eigenen Willen quasi ausschalten kann, mit Stimulation von Belohnungsregionen im Gehirn. Ja. Das heißt, man weiß gar nicht, führt da alles aus. Ja. Das heißt, dahingehend ist es ja ein Fehler, es nicht zu lesen, wenn Sie das mitbedenken. Also ich habe es mit großem Interesse und letztlich auch mit Gewinn gelesen, denn das tatsächlich erklärt vieles, was heute passiert, was man uns heute auch einreden will, was erstrebenswert ist. Also das heißt, mit der nötigen Vorsicht an diese Dinge heranzugehen und sich immer zu überlegen, ist das jetzt die Technik, die mir dient oder beherrscht die mich? Also zum Beispiel das Wort googeln kann ich schon gar nicht mehr hören, eine ursprünglich tolle Idee, aber mittlerweile das, was man auf Google nicht findet, gibt es nicht. Das habe ich oft gehört. Ja. Sagt, was Sie da schreiben oder sagen, das kann nicht sein, ich habe es gegoogelt und dort gibt es das nicht. Sie lachen, das ist wirklich so. Ja. Aber Sie können zum Beispiel das ausprobieren, versuchen Sie mal einen Begriff, der irgendwie umstritten ist oder wo man den verschieden definieren kann, ja. Geben Sie mal bei Google ein und geben Sie bei einer anderen Suchmaschine ein, was Sie MetaG oder irgend sowas, ja. Also was nicht Silicon Valley ist. Sie werden staunen, dass Sie nicht nur anders sortierte Begriffe oder Treffer kriegen, sondern völlig unterschiedliche Deutungen. Das heißt, diese Art ist nicht objektiv und ist natürlich auch, steuert uns. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, stelle ich jetzt dahin. Ja? Ich behaupte natürlich, es ist nicht zufällig. Aber es ist eine Beeinflussung und dahingehend ist es natürlich schon eine gewisse Entfernung auch von einem Ideal von Bildung oder einer Vorstellung von Bildung, wie sie haben. Also der Mr. Google weiß nicht alles.
Thank you.
Sie hören ein Zeitpanorama auf Radio Maria Österreich. Heute sind wir zu Besuch beim Bildungsgipfel am Internationalen Theologischen Institut Schloss Trumau. Wir hören einen Kurzvortrag von Dr. Gudula Walterskirchen zum Thema Bildung in totalitären Systemen.
Wo man diese Pervertierung dieses Gedankens auch noch sehr gut sieht, ist in den Bereichen, wo es geht, wirklich um die Biologie. Der Mensch wird reduziert eigentlich auf die Biologie. Sie kennen das vielleicht, den Begriff des Biohacking, ja, also wo wirklich zum Beispiel mit dem Projekt Neuralink, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben, wo eben ins Gehirn Chips eingepflanzt wurden, bei Schimpansen, glaube ich, waren das, und wo man deren Gehirnleistung optimieren wollte. Also diese Versuche gab es schon, und dann wurden Versuchspersonen gesucht. Und kurz bevor das in die humane Ebene kam, ist publik geworden, dass diese Schimpansen bei diesen Versuchen alle elendiglich eingegangen sind. Und obwohl man das gewusst hat, wollte man bei den Menschen weitermachen. Das kommt uns jetzt ganz gruselig vor, aber von diesem transhumanistischen Gedanken her ist es nur schlüssig. Weil ich meine, der Mensch muss sowieso überwunden werden. Damit zählt ja auch das Menschenleben an sich nichts. Ja, das Unvollkommene schon gar nicht. Und da nähern wir natürlich uns auch schon sehr gefährlich der Idee der Eugenik an. Und da, glaube ich, spätestens da sollten die Alarmglocken schrillen. Also sowas kann nicht sein, dass wir das an unsere Kinder weitergeben wollen. Das heißt, ich halte hier ein Plädoyer gegen eine naive Fortschrittsgläubigkeit in dem Sinne, dass man sagt, alles, was technische Verbesserung ist und was praktischer ist und was leistungsfähiger ist, ist gleichzeitig gut. Das ist nicht so. Sondern wir haben mittlerweile einen Punkt überschritten eigentlich schon, wo schon Gefahr besteht, dass es wirklich den Menschen beherrscht. Das heißt, Technik, Computerleistungen, Suchmaschinen, alles wunderbar, aber alles mit Maß und Ziel und Vorsicht und dabei wirklich nicht das humanistische Ideal aus den Augen zu verlieren. Das wäre so ein bisschen mein Plädoyer und ich glaube, das wäre jetzt auch schon recht viel Futter für eine Diskussion. Darum danke ich erstmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war ein Kurzvortrag von Dr. Gudula Walterskirchen beim Bildungsgipfel am ITI, am Internationalen Theologischen Institut Schloss Trumau. Im Anschluss an den Vortrag gab es eine sehr interessante Diskussion, eine Debatte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Im Vortrag zuvor hatten wir den Satz gehört, du bist schön, die Bejahung des Seins. Vor einer Woche habe ich im Kurier gelesen, ein Rechtsanwalt, ein Jurist, der gesagt hat, ja, diese und jene Phrasen am Arbeitsplatz sind höchst problematisch, weil das zu sexueller Belästigung führt, weil das eigentlich schon, du bist eigentlich mit einem Fuß schon ein bisschen im Gefängnis. Unter anderem auch Phrasen, die sehr ähnlich sind zu du bist schön. Frage an dich, was sagt das über eine Gesellschaft aus, wo man sich fürchten muss, einerseits Fakten zu benennen, wo man wirklich Angst davor hat, darf ich da dieses und jenes noch sagen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund von Komplimenten, wie du bist schön, aber auch noch ganz andere Dinge. Was sagt das über uns aus? Sind wir da in einer protototalitären Phase oder mittendrin?
Ich denke mal, es kommt darauf an, also dass in einer Gesellschaft Grenzen und Regeln gelten müssen, das ist klar. Ja, das wurde halt auch schon angesprochen. Wir haben hier auch über die Jahre und Jahrhunderte ja schon ein sehr, fast schon zu sehr ausgefeiltes Rechtssystem entwickelt und das ist relativ klar an und für sich juristisch, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Die Frage, und das spielt natürlich sehr wohl in diese totalitären Denkmuster hinein, das Ziel derer ist auch zu verwirren und zu verunsichern. Das heißt, der Mensch ist an und für sich schon einmal vorsichtig, denn es könnte ja sein, dass es nicht erlaubt ist. Also was eine freie und eine unfreie Gesellschaft voneinander unterscheidet, ist, in einer freien Gesellschaft kann man alles machen, ja, und soll man auch alles machen, außer es ist explizit verboten. Ja, also bei Rot über die Ampel zu fahren, würde man sagen, haben wir aus gutem Grund gesagt, das darf nicht sein, ja, das ist verboten. Also da spielt die Vernunft natürlich auch immer eine große Rolle. Allerdings in einer unfreien Gesellschaft, ich sage jetzt noch nicht totalitär, sondern unfreier werdenden Gesellschaft, kommt immer öfter die Frage auf, ja, ist das überhaupt erlaubt? Also das ist schon etwas, was man irgendwie auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft jetzt schon merkt, dann einen Umstieg. Also das darf man nicht mehr sagen und das darf, und darf man das überhaupt noch sagen, ja, dass der schwarz ist oder muss man nicht jetzt doch irgendwie da anders sagen? Ja? Also ich kenne mich auch nicht mehr aus, was jetzt eigentlich korrekt ist. Also diese Verunsicherung zeigt schon, dass da etwas nicht mehr stimmt. Also Dinge, worüber man sich vor ein paar Jahren noch wenig Gedanken gemacht hätte. Und in Österreich und Deutschland gibt es zum Beispiel, was jetzt unsere Vergangenheit betrifft, hinsichtlich der nationalsozialistischen Ideologie überhaupt einen klaren Maßstab, nämlich das ist das Verbotsgesetz, das gibt es sonst ja nirgends. Ja? Und das hat natürlich einen Grund, weil wir eine spezielle Geschichte haben und so, das stehen wir auch. Aber wenn ich jetzt es über alle Bereiche drüber lege, so wie das jetzt angesprochen wurde, dann ist natürlich das ein Problem, weil dann ist eine ehrliche Kommunikation, eine vertraute Kommunikation, ja? Eine auch über schwierige und heikle Fragen ja kaum mehr möglich. Weil dann hält sich ja jeder schon ängstlich bedeckt. Also im Konferenzzimmer wird man sich dann wahrscheinlich überlegen, ja, wie man, worüber man noch spricht und wie man drüber spricht. Ja? Weil man will sich ja keine Schwierigkeiten einhandeln, womöglich. Ja? Also dieses Umkehren des Denkens ist eigentlich schon ein Alarmsignal. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden ohne Würde und Respekt, also ohne Respekt begegne. Ja? Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ich will, dass man niemanden kränken oder beleidigen will. Ja? Und wenn man das doch tut, dass man dann auch das Feedback bekommt, das ist was anderes. Das ist im Zwischenmenschlichen. Ja? Aber dieses im Systemischen ist es schon ein Alarmsignal. Ja? Also vor allem, wenn es um politische Fragen geht. Das ist ganz klar. Ja? Weil das ist ja nichts Emotionales. Ja? Sondern da denke ich schon auch, das ist immer ein untrügliches Zeichen, dass es etwas schief läuft in der freien Gesellschaft.
Ich hätte eine kurze Frage. Gender-Ideologie, das tönt ja für mich so ganz in die Richtung, die du jetzt angesprochen hast. Könntest du da ein paar Worte dazu sagen?
Das ist natürlich genau so etwas. Also wie man es jetzt benennt, also der Inhalt ist jetzt eigentlich irrelevant. Es geht immer um die Frage, ist es jetzt, und du hast das richtig als Ideologie bezeichnet, ja? Da geht es jetzt nicht um eine neue Erkenntnisse, die jetzt vermittelt werden, sondern das ist auch etwas, was aufgesetzt wird. Das ist auch Dinge, die objektiv unvernünftig oder unwahr sind, werden durch die Mittel der Propaganda, Indoktrination, was auch immer, als richtig, wahr, vernünftig und gut dargestellt. Und zwar in einer Form, in einer geballten Form, dass man irgendwie dann auch schon sich kaum mehr dem entziehen kann, beziehungsweise schon immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich nicht an das hält. Obwohl man wahrnimmt, dass es Unsinn ist. Ja? Also diese objektiven Kriterien haben wir heute auch schon gehört, ja. Also, dass es zwei Geschlechter gibt, hat letztens auch wieder der Herr Professor Huber sehr eindringlich uns geschildert, dass wir uns wieder daran erinnern, was eigentlich irgendwie selbstverständlich ist. Also, wenn man das Selbstverständliche betonen muss und dafür als mutig gelobt wird, dann stimmt auch schon was nicht in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Verwirrung, ja, und das, da komme ich jetzt auch wieder auf das Totalitäre, die Verwirrung und Auflösung, das ist auch ein ganz wichtiges Instrumentarium totalitärer Herrschaft. Also wenn ich das alte Werte, Heimat, Familie, egal was es ist, ja, also Dinge, die einen Wurzeln die einen verwurzeln, die einen verorten, die einen schützen, wenn man das alles zerstört und auflöst und die Menschen maximal verwirrt, sodass sie in der Früh nicht einmal mehr wissen, wer sie sind, ja? Bin ich jetzt Frau, Mann, beides, nichts davon, ja? Dann habe ich quasi einen guten Boden, Nährboden geschaffen für meine Ideen, die ich dann demjenigen einpflanze und sage, so geht's lang. Ja? Du kennst dich jetzt nicht mehr aus, ich gebe dir jetzt die Orientierung. So haben Herrschaftsformen immer schon funktioniert. Zumindest haben sie es versucht und manche waren dabei leider sehr erfolgreich. Und darum halte ich das als Ideologie betrachtet. Ich meine, dass man über Geschlechterrollen sprechen kann, ja? Dass sich das entwickelt, Aber das geht ja tiefer, wie du es ja auch meinst, nehme ich an. Und da ist es wirklich das Instrumentarium der totalen Verwirrung, das da dahinter steckt. Also ich wundere mich über die ganzen Ankündigungen jetzt, was jetzt alles Böses in den sozialen Medien und sonst wo kommt. Ich denke mir, das ist ja jetzt schon überzensiert. Ja? Also das heißt, das ist immer die Frage. Ich meine, wie gesagt, das Strafrecht hat eigentlich früher ausgereicht. Ja? Und im Medienrecht ist es auch ganz klar, was darf man schreiben und sagen öffentlich und was nicht. Und jetzt sind es aber Filter und wie du sagst, Mechanismen, die sind nicht mehr durchschaubar, die sind auch nicht offengelegt. Ja? Das findet alles so still und heimlich statt, aber es ist gelenkt und es ist zensiert. Und da muss man sich schon fragen, was ist jetzt mehr wert? Und da gab es dann doch halt in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung, auch wenn es vielleicht Einschränkungen bedeutet, im Finanziellen oder was auch immer, die Freiheit muss höher stehen dahingehend, weil sonst gibt es ja auch gerade im Bereich der Bildung ja gar keine Möglichkeit, mir irgendeine andere Meinung, eine abweichende Meinung zu bilden, weil ich ja die Informationen gar nicht bekomme. Ich persönlich sehe die Unterscheidung so, eine Idee, egal worüber, ist immer prinzipiell etwas Positives. Erstens mal ist sie kreativ, ja? Vor allem wenn es wirklich eine neue Idee ist, und dann lässt sie vieles offen. Das heißt, es ist ein Angebot, darüber zu diskutieren, das abzuwägen, hin und her zu schieben, weiterzuentwickeln oder auch wieder fallen zu lassen. Die Ideologie geht ja weit darüber hinaus. Das ist ja etwas Fixfertiges, mehr oder weniger. Das heißt, da wird etwas vorgegeben und der Mensch und die Gesellschaft oder was auch immer wird dem angepasst. Das wird da hineingezwängt. Und Ideologien, wenn sie sehr radikal gelebt werden oder vorgelebt werden oder vorgegeben werden, lassen auch keinen Raum oder ungern Raum für andere Ideologien. Das ist ja auch der Punkt. Wenn ich konkurrierende Systeme und konkurrierende Ideen habe, die quasi mit gleichen Waffen kämpfen, ja, um die Bessere setzt sich dann durch, die Vernünftigere, die von den Menschen als attraktiver betrachtet werden in ihrer freien Entscheidung, dann ist das ja wunderbar. Ja? Es soll ja Wettstreit geben. Ja? Es ist immer eng, wenn es nur eins gibt. Und das ist, darum sage ich trotzdem Gender-Ideologie, weil eben das mehr ist und weil es eben auch politisch ist. Es ist ja nicht nur eine wissenschaftliche Debatte, ja, die ist ja durchaus spannend, ja, sondern es soll ja alle Lebensbereiche durchziehen. Ja. Also es soll ja durch alles durchgehen. Ja, bei der Sexualpädagogik ja übrigens auch, nicht, dass sie fächerübergreifend sein, wie immer das dann geht. Ja. Also das macht es dann eng. Und jeder, der von dem abweicht, da ist er dann bei den Schlechten. Sie können nicht sagen, also interessiert mich nicht, können Sie schon sagen, aber Sie sind dann quasi außerhalb dessen, was eigentlich sein sollte. Ja? Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Musik.
Was stimmt Sie in der ganzen Debatte, die so traurig und zum Teil so wahnsinnig vonstatten geht, eigentlich positiv und zuversichtlich? Ich denke mir, das gute alte Sprichwort sagt, Lügen haben kurze Beine. Am Ende des Tages siegt die Wahrheit und scheitert die Lüge, denke ich mir. Ich hoffe, es ist wahr und ich glaube dran. Aber was nehmen Sie da wahr? Was macht Sie auch hoffnungsfroh?
Also mich macht sehr hoffnungsfroh, dass diese Ideologien, die jetzt sehr vorherrschen, sei das jetzt der Transhumanismus, der auch eine Ideologie ist, oder auch die Gender, dass die dermaßen von sich selbst überzeugt sind und den Blick für die, wie soll ich sagen, für die Naturgesetze oder was auch immer, für das Naturrecht, wie immer man es nennt, verloren haben, dass es wird immer verrückter. Ja? Es wird immer verrückt, wirklich im wahrsten Wortsinne. Es entrückt sich immer mehr der Vernunft, der Wahrheit, dem Gesetzen der Biologie oder was auch immer. Und es wird für immer mehr Menschen wahrnehmen, dass es verrückt ist, dass es so nicht sein kann. Also die berühmten, weiß ich nicht, 56 Geschlechter, an denen man an amerikanischen Universitäten wählen kann, das zeigt es ja schon, nicht? Also ich kann ja nur diskutieren, dass ich habe ein Problem damit, ob ich mich jetzt als Mädchen oder als Bub fühle. Ja, das gibt es wirklich und es gibt Phasen, wo das so ist. Ja? Also das ist jetzt noch nicht das Problem. Da kommt es auch noch nicht so zum Vorschein. Aber mit den 56, dann merkt man es, und dann jetzt in Deutschland, wo man es jährlich wechseln kann, nicht? Die sind ganz verstört jetzt, manche nicht. Aber wo ich jährlich mein Geschlecht amtlich ändern kann, das wird in der Praxis spannend, wie das dann geht. Ja? Also mit, weiß ich nicht, Wehrdienst oder mit, keine Ahnung, Sportler, ja, oder auch mit Gefängnisstrafen, nicht? Also wenn ich eine 5-jährige Gefängnisstrafe habe, kann ich mich dann jedes Jahr umentscheiden und komme einmal ins Männer- und einmal ins Frauengefängnis, ja? Also man sieht, es wird, also die Vernunft, die normative Kraft des Faktischen und natürlich auch, wie Sie richtig sagen, die Wahrheit, die kommen letztlich irgendwann einmal wieder zum Tragen. Die Frage ist immer nur, also darum bin ich optimistisch, aber ich frage mich schon auch, wie weit muss es noch gehen, bis dann endlich einmal klar wird, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das wissen wir nicht. Ja? Und welche Schäden sind mittlerweile auch dabei entstanden? Also gerade bei Kindern und Jugendlichen, die Jugendliche trifft es besonders, die dann wirklich in einer eh schon schwierigen Phase sind und die man jetzt noch zusätzlich massiv verunsichert, ja? Oder in dieser Unsicherheit massiv verstärkt. Das ist ja eine Modeerscheinung oder sagen wir so eine schwierige Phase, wo man vorsichtig damit umgehen muss. Aber wenn jetzt noch eine Ideologie draus gemacht wird, dann wird das für diese Jugendlichen keine Hilfe sein, ja, sondern eine zusätzliche Belastung. Und das sind natürlich Störungen oder Probleme, die vielleicht das ganze Leben nachwirken können. Und das ist das Besorgniserregende leider daran, dass dann gar nicht mehr so lustig ist. Ja.
Was würden Sie als Bildungsministerin als erste Priorität haben? Dankeschön.
Also das ist eine sehr gute Frage. Ich bin vor vielen Jahren, da war ich noch Redakteurin bei der Presse, glaube ich, also ist schon wirklich lange her, da war eine junge Bildungsministerin, deren Namen ich mittlerweile vergessen habe, sie war von der SPÖ, glaube ich, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Und da kamen diese Laptop-Klassen auf und sie fand das super. Also sie war da irgendwo unterwegs und sie fand das großartig und das müssen wir jetzt unbedingt machen. Und ich habe einen flammenden Kommentar dagegen geschrieben. Ja. Und dann hat sie mich eingeladen ins Ministerium, um das zu diskutieren. Also das fand ich schon mal bemerkenswert, ja, das ist ja eigentlich sehr positiv, das hat natürlich überhaupt keinen Sinn gehabt, aber das macht nichts. Und dann haben wir das so durchdekliniert, sie selber hatte keine Kinder und dann ist die Frage gewesen eben, wie wird man das eingrenzen, wie setzt man das ein, was bringt es dann jetzt eigentlich, ja, weil alle Eltern wissen, dass die Kinder mit diesen technischen Geräten und mit den darauf befindlichen Programmen wesentlich besser umgehen können als man selber. Also das muss man ihnen jetzt nicht unbedingt noch beibringen, die können das schon. Also das, was ist dann der Mehrwert? Und diese Frage des Mehrwerts über die technische oder Softwareanwendung hinaus, die konnte sie mir dann eigentlich nicht beantworten. Und also wenn ich eben an ihrer Stelle gewesen wäre damals, weil damals hat dieser Unfug ja begonnen, Also hätte ich natürlich selbstverständlich diese ganzen Laptop-Geschichten in der Volksschule also keinesfalls zugelassen, sondern auf die Volksschullehrerin bzw. die Pädagoginnen in den Grundschulen gehört, die gesagt haben, sie sollen bitte zuerst einmal ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen und mit der Hand schreiben, weil das eben die kognitiven Fähigkeiten stärkt etc. und die Feinmotorik und was auch immer. Denk mal, wir haben diese Erfahrungen, ja, wir wissen das ja alles und jetzt kommen irgendwelche modischen, weiß nicht, ich glaube, der Ausgang war die PISA-Studie wieder mal, weil die in irgendeinem Land, wo die Laptops haben, halt besser abgeschnitten haben, hat man halt, wir wissen eh, Kausalität und so weiter, gedacht, ja, das kommt von den Laptops. Wenn wir das auch machen, rücken wir in PISA rauf. Das war eigentlich der Ausgang dieser Idee. Und ja, ich habe es vorhin erzählt, das Problem ist zum Beispiel jetzt, dass die Kinder dann ihre iPads bekommen haben. Ja, die haben sie dann am Schoß liegen und wenn die Fußball-WM ist, schauen sie im Unterricht sich natürlich die Fußballmatches an. Und die Lehrer schimpfen dann. Aber was haben wir gedacht, was haben die gedacht, was die Kinder damit machen? Spielen. Was sonst? Also den Eltern erklärt man möglichst wenig Fernsehen, möglichst wenig Computer und in der Schule hängen sie dann den ganzen Tag da dran. Also das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, also einsetzen mit Maß und Ziel, da wo es sinnvoll ist, aber nicht zu früh und nicht in dieser Art und Weise. Es ist echt schade, nicht nur schade ums Geld, sondern es ist auch schade um die Kompetenzen, die dabei sich nicht entwickeln oder auch verloren gehen.
Im heutigen Zeitpanorama auf Radio Maria Österreich waren wir zu Besuch beim Bildungsgipfel am Internationalen Theologischen Institut Schloss Trumau und es war mir eine Freude, Ihnen den Kurzvortrag von Gudula Walterskirchen zum Thema Bildung in totalitären Systemen zu Gehör zu bringen, sowie die sich anschließende Diskussion. Es wurden brisante Tendenzen und Entwicklungen in Bezug auf Mensch und Menschenbild aufgezeigt, die nicht nur tiefgehende Auswirkungen auf unser Bildungssystem an allen Ecken und Enden haben, sondern einen echten Paradigmenwechsel darstellen. Oft haben wir keine große Wahl, aber dort, wo wir Freiheit haben, uns zu positionieren, uns zu entscheiden, hilft uns ein scharfes Bewusstsein der Lage, Freiheitsräume, die es gibt, zu nutzen, beziehungsweise einfach wachsam zu sein und nicht überall gleich aufzuspringen. Am Ende dieses Zeitpanoramas möchte ich Sie noch auf die zwei jüngsten Bucherscheinungen von Gudula Walterskirchen aufmerksam machen. Auf den Band »Wie wir unfrei werden« und der allerjüngste Titel heißt »Systemversagen«. Um das Buch »Systemversagen« wird es übrigens auch im Büchermagazin gehen, wo Gudula Walterskirchen zu Gast ist. Dieses Zeitpanorama können Sie gerne ab morgen auf unserer Radiothek nachhören. Mit allen guten Wünschen verabschiedet sich am Mikrofon von Ihnen Gudrun Trausmuth.
Thank you.